Liebe Geschwister und Freunde, es ist schön, dass wir uns hier im Siegerland wieder mal so versammeln dürfen, wo sich nur zwei oder drei versammeln in seinem Namen. Da ist er ja nach seiner Verheißung in ihrer Mitte und wir sind noch mehr als zwei oder drei, so gilt es für uns erst recht. Wir haben auch ein paar Bücher mitgebracht. Und wer Interesse hat, kann sich da einmal umschauen. Weihnachten steht vor der Tür. Die christlichen Verlage und Buchhändler sind bereits dabei, ihre Weihnachtskataloge zu verschicken. Es eilt also sehr. Ich spotte manchmal und sage, gelegentlich kriegt man die Weihnachtskataloge, wenn das so weitergeht, schon im Sommerurlaub im Juli zugeschickt am Badestrand, damit nur keiner hinter dem anderen, dem Konkurrenten zurückbleibt. So ist das leider. Nun ja, schauen Sie sich mal um. Ich komme dieses Jahr nicht mehr vorbei. Also wäre es gut, Sie schauen heute hin. Wer natürlich schon alles hat, der kann es trotzdem noch mal kaufen zum Weiterverschenken. Thema: Was tut Jesus heute? Damit ist nicht gemeint, was tut Jesus im Jahr 2006? Das ist nicht gemeint als Missionsbericht, was tut Jesus heute in Asien oder Afrika, sondern das ist gemeint heilsgeschichtlich, was tut Jesus im gegenwärtigen Zeitalter nach der Schrift. Und ich habe einige Punkte mal zusammengetragen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte, man könnte sicher noch viel mehr finden. Ich habe 14 Punkte, keine Sorge, manche Punkte, die werden ganz schnell abgehandelt. Sie kommen dann schon noch rechtzeitig nach Hause. Johannes 5, Vers 17 sagt der Herr, mein Vater wirkt bisher und ich wirke auch. Wir haben es mit einem wirkenden Herrn zu tun. Wir haben es mit einem wirkenden Herrn zu tun, der wirkt, der arbeitet, der lebt. Wenn ich es einmal so ausdrücken darf, wir haben keinen Erlöser IR. Erlöser IR haben wir nicht. Mein Vater war, seit ich ihn kannte, Lehrer AD, Lehrer außer Dienst. Heute sagt man auch IR im Ruhestand, weil er spät geheiratet hat, so wie Johannes Rau auch. Und deshalb habe ich ihn nur als Lehrer im Ruhestand kennengelernt. Der Herr Jesus ist kein Erlöser IR. Sondern er ist höchst aktiv und er kann, was wir nicht so gut können, auch mehrere Dinge gleichzeitig tun. Also bei ein paar äußeren Handgriffen können wir das ja manchmal auch, dass wir zwei Dinge gleichzeitig machen, aber dann hat sich's auch schon. Der Herr Jesus kann diese vielen Dinge gleichzeitig und er kann an verschiedenen Orten wirken. Wenn er in meinem Herzen wohnt, kann er dann gleichzeitig auch in deinem Herzen sein? Kann ich gleichzeitig hier sein und am anderen Ende des Saales? Das kann ich im Fleische nicht. Aber im Geiste sind eben solche Dinge möglich. Mein erster Punkt heißt, erstens, was tut Jesus heute? Er sitzt zur Rechten Gottes. Und mit Sitzen ist nicht Ausruhen gemeint. Man könnte das ja mal meinen. Der Herr Jesus hat das Erlösungswerk vollbracht, nun muss er sich erstmal davon erholen und ausruhen. Das ist aber nicht der Sinn des Wortes. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das geht zurück auf Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und dieses Wort und überhaupt der Psalm 110 ist derjenige Psalm, der am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird. In den Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Briefen, bis in die Offenbarung zieht sich immer wieder der Gedanke hindurch, dass er der erhöhte Herr ist, sitzend zur Rechten Gottes. Da kam in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, die ich auch mal empfehlen möchte, wenn ich es nicht tue, wer macht's dann? Im Fernsehen kommt es bestimmt nicht. Das kann man auch abonnieren, Gnade und Herrlichkeit. kostet weniger, als wenn Sie im Supermarkt Großeinkauf machen. Und das einmal im Jahr, so etwa 25 Euro. Gnade und Herrlichkeit, da kam ja vor gut einem Jahr ein wertvoller Artikel von Pastor Andreas Schäfer, dem geistlicen Leiter der Langensteinbacher Höhe, über eben diesen Psalm 110. Ein sehr interessanter Psalm, der also immer wieder im Neuen Testament zitiert wird. Und wie Andreas Schäfer auch geschrieben hat, Scheblimini, das wurde für Martin Luther geradezu ein Gottesname. Scheb, setz dich, li, zu. Imini, meine Rechten. Setze dich zu meiner Rechten. Jesus ist mein Scheblimini, mein erhöhter Herr, wollte Martin Luther damit zum Ausdruck bringen. Throngenosse Jahwes in der Höhe. Er sitzt, das bedeutet, er herrscht. Sein Sitzen ist ein Herrschen. Sein Sitzen bedeutet nicht, dass er gleichsam wie eine Statue da ist, die sich nicht bewegen kann. Damit komme ich gleich zum zweiten Punkt. Der sagt scheinbar das Gegenteil. Aber ich sagte schon, er kann vieles gleichzeitig tun. Er wandelt, er bewegt sich inmitten der Gemeinden. So stellt er sich uns einmal vor in Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel oder Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hat, der da wandelt, sich bewegt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Und was für diese sieben Gemeinden gilt, das gilt auch allgemein, der Herr Jesus bewegt sich inmitten der Gemeinden. Er geht hin und her, er ist mal mehr da, also ich meine das im Reisedienst zu verspüren. Ich habe nicht so viel Reisedienst wie vor Jahren, ich musste das schon stark einschränken. 30 bis 40 statt vorher 100 bis 120 im Jahr, aber 30 bis 40 ist ja auch noch was. Und es kann sein, ich habe dasselbe Thema an dem Orte X und an dem Orte Y und da kommt es ganz anders raus als da. Das kann am Redner liegen, das kann aber auch an den Zuhörern liegen. Das kann daran liegen, dass der Redner gerade von einer langen Reise sehr ermüdet ist oder dass er etwas unkonzentriert ist. Das kann aber auch am Zustand der Gemeinde liegen, in die er eingeladen wird, oder des Kreises, der Zusammensetzung, ob das ein zerstrittener Haufe ist oder ob das eine reich gesegnete Gemeinde ist, das spürt man. Da kann man auch nach Jahren feststellen, hier oder da hat sich der Herr zurückgezogen ein wenig. Das muss sich nicht unbedingt in der Zahl äußern, sondern in dem starken Interesse, das da ist oder auch nicht da ist. Man spürt schon manchmal, hier und da ist ein besonderes Interesse. Anderswo ist es dann ein bisschen mehr Routine geworden. Also der Herr bewegt sich in der Gemeinde und wo er stärker wirken kann oder etwas schwächer, das liegt auch an uns, an unserem Interesse, an unserer Hingabe. Haben wir ein Interesse an Wortvertiefung, Heiligung, Hoffnung, neuem Leben, Geistesfrucht? Oder ist Routine, Oberflächlichkeit, Streit, Schlaf, Sünde in die Gemeinden eingedrungen? Ich denke in letzter Zeit öfter an einen Vers von Czerwinski, der wirkte so im Badischen, war ein gesegneter Verkündiger, der auch gut dichten konnte. Was Gott heute sucht, das ist Geistesfrucht. Was Gott heute sucht, das ist Geistesfrucht. Und ich lasse mich gerne erinnern an die neunfache Geistesfrucht von Galater 5, 22. Die kennen Sie wahrscheinlich auswendig, wenn nicht, sollte man es lernen. Und wie fängt es an? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. In der Welt, in der wir heute leben, kann einem ja die Freude schnell mal abhanden kommen. In der Weltpolitik, in dem, was die Nachrichten bringen, die Tageszeitungen, da findet man keinen großen Grund zur Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Deshalb müssen wir nicht an den Gräbern stehen wie die, die keine Hoffnung haben, schreibt mal Paulus. Also ich muss sagen, ich staune schon darüber. Liebe, Freude, Friede, so fängt die neunfache Geistesfrucht an. Und die anderen Stücke bitte noch lernen. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede. Ich hätte es vielleicht in eine andere Reihenfolge gebracht nach meinem Empfinden. Ich hätte vielleicht geschrieben, Liebe, Friede, Freude. Erstmal die Liebe und dann tiefer Friede im Herzen und dann kommt auch die Freude. Nein, sagt Paulus, nein, sagt der Heilige Geist, das machen wir anders. Nach der Liebe kommt sofort als zweites die Freude. Hast du Freude im Herrn? Das gehört wesentlich zur Geistesfrucht. Inmitten einer Zeit, die wenig Anlass zur Freude manchmal bietet. Drittens. Wir wollen jetzt weiter fragen, was tut der Herr Jesus in Bezug auf das All, in Bezug auf Israel, in Bezug auf die Nationen und in Bezug auf die Toten und in Bezug auf das himmlische Heiligtum. Also Sie merken, es gibt viel zu tun für unseren Herrn. Mein Vater wirkt bisher und ich wirke auch. Ein wirkender Herr, hoffentlich auch in unserer Mitte, hoffentlich auch bei jedem Einzelnen in seinem Herzen. Eine ganz gewaltige Aussage steht ja im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Er trägt das All. Er trägt das All. Das ist eine so gewaltige Aussage, da kann man nur staunen. Wer könnte das erschöpfend erklären? Physikalisch, geistlich. Da gehört nicht nur Materie dazu und die Galaxien, da gehört auch die Engelwelt dazu und die Menschenwelt. Er hat ja das All erschaffen mit dem Vater. Kolosser 1, Vers 16. Also ist es von da aus nicht verwunderlich, dass er das All auch trägt, dem Ziel seiner Bestimmung entgegenträgt. Er trägt das All. Professor Otto Michel hat es in einem Hebräerbrief-Kommentar verstanden als Bewahrung vor dem Zerfall. Bewahrung vor dem Zerfall. Das gibt es ja immer noch in unserer Welt und im Weltall. Im Weltall gibt es chaotische Prozesse, Supernova-Explosionen, Neutronen, Sterne und was man da alles in Büchern lesen kann. Und doch gibt es im All immer noch geordnete Prozesse. Es gibt Ordnungen, sodass wir den Kalender machen können für nächstes Jahr und sind uns ziemlich sicher, nach dem Winter kommt Frühling und Sommer und wieder Herbst und Ostern und so. Und der Sonnenstand, das kann man alles vorausberechnen im Neukirchner Kalender und anderen, da finden Sie SA, SU, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und das stimmt dann wahrhaftig so. Also man kann gewisse Dinge berechnen, es gibt Ordnungen, die einfach bestehen. Bewahrung vor dem Zerfall. Zum Tragen gehört aber auch das Ertragen. Er erträgt so vieles. Er erträgt eine ungehorsame Menschenwelt. Er erträgt dich und mich. Zum Tragen gehört auch das Ertragen. Und wir sollen ja einander auch tragen und ertragen. Auch wenn man mal was findet, wo ich denke, bei meinem Bruder und Freund sowieso XYZ, die Eigenschaft finde ich nicht so sympathisch und das finde ich auch nicht so nett. Nun gut, er ist mein Bruder, Gott hat ihn so gemacht. Akzeptieren wir einander. Zum Tragen gehört auch das Ertragen und wie viel Langmut und Geduld braucht unser Herr. Damit hängt ein vierter Punkt zusammen. Er nimmt die Reiche der Schöpfung ein. Das war mir ein ganz neuer Gedanke, den hat der Professor Bettex mal aufgeschrieben. Friedrich Bettex, 1837 bis 1915 hat er gelebt. Friedrich Bettex, und da gab es ein Buch, Steinkopf in Stuttgart im Jahre 1900 erschienen, das Lied der Schöpfung. 7. Auflage 1916, und da hat der Professor Bettex Folgendes geschrieben über Lukas 19, Vers 12. Ein Edler zog ferne in ein Land, dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. Dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. Also vor seiner Wiederkunft, was macht der Herr Jesus unter anderem? Da hat der Professor Bettex geschrieben, seit 1800 Jahren, heute würden wir sagen seit 1900 und mehr Jahren, nimmt Christus die Reiche der Schöpfung ein, die er durch seinen Tod erlöst und sich untertänig gemacht hat und bereitet die vielen Wohnungen im Vaterhaus und darunter auch die neue Erde für die Hochzeit des Lammes. Die Himmel der Himmel, darin er thront, braucht er nicht neu zu schaffen. Sie sind ewig. Ein Zitat von Professor Friedrich Bettex. Fünftens, was hat Jesus mit Israel zu tun? Das kann ich nur ganz allgemein beantworten. Psalm 121, Vers 4. Luther sagt, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Die Jerusalemer Bibel sagt es so, siehe, es wird nicht schlafen, nicht ruhen, der Wache hält über Israel. Er schläft nicht, das heißt, er ist lebendig, gegenwärtig, interessiert, er hält seine Augen offen über Juda, über sein Volk und sein Land. Auch wenn man manchmal gar nicht den Eindruck hat, er kümmert sich, er ist nicht eingeschlafen. Er überlässt Israel nicht sich selber, so wenig wie er uns selber überlässt. Es gibt immer wieder Leute, die ja meinen, der Staat Israel habe mit biblischer Heilsgeschichte nichts zu tun. Da soll sich sogar ein Fernsehmoderator vor kurzem so geäußert haben. Ja, Israel kann sich auf die Dauer nicht halten. Also er meinte, die Zeit arbeitet gegen Israel, die Feinde werden immer mächtiger. Ich kann es verstehen, dass ein Ungläubiger so denkt, der nicht die Bibel ernst nimmt und die biblischen Aussagen über Israel. Denn die Gefahren nehmen zu und wir brauchen nur an die Hisbollah zu denken. Im letzten Krieg, da hat Israel sein Ziel nicht erreicht, die Hisbollah zu zerschlagen. Und die kann auch niemand zerschlagen. Dazu ist der Rückhalt im Volk viel zu stark. Und dann ist da noch Teheran und Damaskus. Wir wollen uns aber, liebe Geschwister, auf der anderen Seite auch davor hüten, dass wir so dauernd Weltuntergangsstimmungen verbreiten. Wie oft habe ich in den letzten 40, 50 Jahren schon gehört, demnächst wird Syrien über Israel herfallen. Manchmal ist die weltliche Presse schlauer, als was die Frommen in ihrer Fantasie alles reden. In der Zeitung stand ganz nüchtern, Syrien wird sich hüten, Israel anzugreifen, denn das wäre sein Ende. Die wollen doch ihr Damaskus nicht in Schutt und Asche sehen. Also ich bin vor solchen Panikmachern immer sehr skeptisch. Wie oft habe ich das gehört? Vor 5, vor 10, vor 20, vor 30 Jahren, demnächst fällt Syrien über Israel her. Sicher, die waren in den letzten Kriegen mit beteiligt, aber gewonnen haben sie nicht. Nein, wir wollen da keine Panik machen. Manche liebe Leute fragen mich, in Gnade und Herrlichkeit sollte mehr Prophetie kommen. Ja, ich sage, da steht doch Prophetie über den Anfang der Welt, über das Ende der Welt. Gott wird sein Alles in allem. Es ist keine Prophetie, natürlich. Nein, die verstehen was anders. Da kommt jetzt ein Krieg und da kommt jetzt ein Krieg. Ich leugne nicht, dass es ganz gefährlich werden kann, vor allem auch von Teheran. Das leugne ich gar nicht. Wir leben in einer gefährlichen Zeit und Israel ist besonders gefährdet. Aber bitte keine billige Panik machen. Es kann aber so sein, wie auch Leute in Israel sagen, nachdem wir die Hisbollah nicht besiegt haben, ist der nächste Krieg schon wieder vorprogrammiert. Dennoch gilt der Hüter, Israel schläft und schlummert nicht. Israel wird nie von der Landkarte verschwinden. Warum nicht? Weil es sich um ein endzeitliches, heilsgeschichtliches Handeln Gottes handelt. Er hat geschrieben durch die Propheten vor Jahrtausenden, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln. Und wir erleben seit Jahrzehnten, dass Gott sein Volk in seinem Lande wieder sammelt, in seinem Lande. das Gott auch bezeichnet als mein Land, mein Land. Und der Staat Israel hat durchaus etwas mit Heilsgeschichte zu tun. Natürlich sind die beiden Größen Staat Israel und das biblische Israel nicht identisch. Es gibt ja viele Juden außerhalb Israels. Und wenn ich dann so schön höre, dass sich Juden in Deutschland wohlfühlen und in Amerika, dann habe ich eigentlich den Eindruck, du gehörst eigentlich woanders hin. Du gehörst eigentlich ins Heilige Land. Sei herzlich gegrüßt in Deutschland, du Jude, aber sollst dich auch wohlfühlen, wahrlich, wahrlich bei uns, nachdem wir so Schreckliches angerichtet hatten. Aber eigentlich gehörst du woanders hin. Du gehörst in das Land, das Gott euch gibt. Was hat Jesus mit Israel zu tun? Er hält Wache über Israel. Der Staat und das biblische Israel sind nicht identisch und doch haben sie viel miteinander zu tun. Dieser neu gegründete Staat, das war ein heilsgeschichtliches Handeln Gottes und Gott sagt nicht in den Propheten, der Israel zerstreut hat, wird es sammeln und dann wird es noch einmal auseinanderstreuen. Nein, es bleibt im Lande und die Prozesse gehen weiter. Und auch wenn die Drangsal über Israel kommt, passt das zur Prophetie oder passt es nicht? Hat Gott in den Propheten verheißen, Israel wird es in der Endzeit immer besser gehen und immer schöner, bevor der Messias kommt? Nein, Drangsal, 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 von Daniel bis Matthäus 24. Und dann lernen sie das Schreien. Im nächsten Heft von Gnade und Herrlichkeit, Nummer 6, da habe ich einen alten Artikel aufgenommen von Rudolf Ludwig aus Leipzig. Der lebt aber schon lange nicht mehr auf dieser Erde. Rudolf Ludwig, Leipzig, das muss ein sehr gründlicher Bibelausleger gewesen sein. Und da gab es prophetische Konferenzen in Kloster Lausnitz, geleitet von Heinrich Schädel, der die Zeitschrift weiterführte nach dem Tode von Ströter, das prophetische Wort, und dann prophetische Konferenzen. Und da hat Rudolf Ludwig von Leipzig einen Vortrag gehalten über Hosea 1 bis 3. Das müssen Sie mal lesen im nächsten Heft. Können dann gleich abonnieren fürs folgende Jahr. Entschuldigung, wenn ich werbe. Nein, keine Entschuldigung, es muss geworben werden. Also im Heft 6, da kommt dieser Artikel von Hosea 1 bis 3. Das ist ein sehr eigenartiger Text, nicht wahr? In Hosea 1 bekommt der Hosea eine eigenartige Aufforderung, nimm ein Hurenweib und zeuge Hurenkinder, denn das Volk Israel, mein Volk, treibt beständig Hurerei von Jahwe weg. Es soll etwas dargestellt werden im Leben dieses Propheten, wie Israel vor Gott dasteht. Haben Sie schon gemerkt beim Bibellesen? Die Juden und Israel, die kommen gar nicht so gut weg in der Bibel, sondern die werden dauernd getadelt. Und Gott sagt, du bist ein halsstarriges Volk und Gott ist gar nicht zufrieden mit Israel. Aber im Unterschied zu den Antisemiten steht hinter dem Tadel Gottes, wenn er noch so hart mit Israel ins Gericht geht, immer die heimsuchende Liebe. Und das ist dann etwas Besonderes, dass sie in Hosea 2 und 3 dann finden, wie Gott sagt zu den Kindern, die diese Gomer gebären wird, das eine Kind heißt nicht mein Volk und das andere nicht geliebt, aber aus nicht mein Volk wird mein Volk und aus nicht geliebt wird geliebt. Also Gott übt Gericht für eine Zeit lang, um sich dann umso herzlicher seines Volkes anzunehmen und die, die ihm in schrecklicher Weise untreu war, was die Bibel mit Hurerei bezeichnet, geistlicherweise gegen Gott, dass dieses Weib, das umwirbt Gott dann gar noch, siehe, ich locke sie in die Wüste und umwerbe ihr Herz. Und Rudolf Ludwig hat es so dargestellt, Israel wird noch einmal in die Wüste sich zurückziehen müssen, weite Teile jedenfalls, wenn auch nicht alle. Das entspricht der Offenbarung 12, wo das Weib in die Wüste flieht vor dem Angesicht des Drachen, während ein anderer Teil unter der Schreckensherrschaft des Antichristen im Lande ist. Und dann kommt es von der Wüste zurück und dann bricht das Reich des Messias an. Sechstens, was hat Jesus mit den Nationen zu tun in der Gegenwart? Hat er überhaupt etwas mit den Völkern im Sinn oder sind die einfach dahingegeben? Es steht ja in Römer 1 dreimal der Ausdruck dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Unser Bruder Missionar Robert Schad hat immer wieder darauf hingewiesen, auf dieses Dreifache, die Völkerwelt steht unter dem Zorn und ist dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben in ihre eigenen Begierden und Lüste. Stimmt's mit der Wirklichkeit überein oder nicht? Ja, es stimmt sogar sehr genau. Und Dahingabe ist ein schlimmes Gottesgericht, dahingegeben. Römer 1 am Schluss können Sie ja diesen Lasterkatalog lesen, in was er sie alles dahingegeben hat. Das entspricht genau unserer Wirklichkeit. Gott hat sie dahingegeben. Das bedeutet nämlich, dass das Sündenwesen noch schlimmer wird. Und darauf folgt Gericht. Anderes kann darauf ja zunächst nicht folgen. Aber Gericht ist immer zurechtbringend gemeint von unserem Herrn und Gott. Paulus sieht seinen Dienst an den Nationen als Beginn der Erfüllung der Verheißungen an die Väter. Das geht zum Beispiel aus Römer 15 hervor. Wir wissen, Gott arbeitet heute nicht in der Weise an den Völkern, dass sich ganze Völker bekehren. Nur Schwärmer und Illusionisten können sich das so vorstellen. Heute werden doch nicht ganze Völker bekehrt. Im Gegenteil, der Abfall schreitet voran. Und doch sieht Paulus einen kleinen Anfang der Erfüllung der Verheißungen, die den Nationen gegeben sind in seinem Dienst, den er unter den Nationen tut, um die Leibesglieder herauszurufen. Das sehen wir in Römer 15, ab Vers 8. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen. Wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Jesses und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Sehen Sie, da kommt wieder zuerst die Freude und dann der Friede, genau wie in Galater 5, 22. Das fällt mir jetzt beim Lesen gerade auf. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Ich sage es mir oft selber, du musst es noch lernen, Heinz Schumacher, seid fröhlich in Hoffnung. Dass die Hoffnung eine so große Kraft und Gewissheit in uns ist, dass daraus wirklich eine Freude uns täglich erfüllt. Hier haben wir also Verheißungen für die Nationen, die sich heute keineswegs im Vollsinn erfüllen, aber deren Erfüllung beginnt, indem Gott an uns wirkt, die wir ja auch ein Teil der Nationen sind. Siebtens, was hat Jesus in der Gegenwart mit den Toten zu tun? Kümmert er sich auch um die? Römer 14, Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebende. Und das bedeutet ja auch, dass die in Christus Gestorbenen lebendig sind, wenn er über sie herrscht, wenn er Liebesherrschaft ausübt, über Tote wie über Lebende, dann sind die nicht wie kalte, tote Steine, sondern für ihn leben sie alle, wie es ja auch Lukas 20 einmal heißt. Ihm leben sie alle. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Sie sind in ihm und er in ihnen, sofern es sich um neugezeugte Menschen handelt, die schon auf Erden in ihm lebten, in seiner Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft bleibt. Ihm leben, ihm sterben, mit ihm zusammen sein im Geist und zusammen bleiben. Einzelheiten bleiben uns verschlossen. Wir wollen uns hüten, da unsere Fantasie in Gang zu setzen, was da alles heute im Totenreich geschieht. Ich habe Bücher im Bücherschrank, was alles der Herr mit den Toten macht. Ich lese die gar nicht erst. Die lese ich gar nicht erst. Ich möchte nicht Fantasie glauben, sondern möchte mich strikt an die Schrift halten. Das aber darf ich festhalten. Einheimisch oder ausheimisch vom Leibe bemühen wir uns, ihm wohlgefällig zu sein. Die bemühen sich, ihm wohlgefällig zu sein. Der reiche Mann in Lukas 16 betet sogar und denkt an seine ungläubigen Brüder. Ist es da ein großes zu erwarten, dass es diesen Gebetsdienst auch heute gibt, besonders von den gläubig Verstorbenen? Also Tote in Christo, der Herr Jesus übt Herrschaft über sie aus. In Christo, sin Christo, in Christus, mit Christus. Ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein. Sie bemühen uns, drüben wie hier, ihm wohlgefällig zu sein. Er tröstet sie, er spricht ihnen zu. Er hat ja auch dem Lazarus Trost und Zuspruch gegeben. Also da gibt es verschiedene Stellen, die uns etwas darüber sagen. Und vor allen Dingen haben wir ja diese ganz wunderbare Stelle in Offenbarung 1, dieses majestätische Wort des Auferstandenen, ein Bibelwort, eines von denen, die mir am allerbesten gefallen, wunderschönes Wort. Offenbarung 1, Vers 17 sagt der Herr, dessen Angesicht leuchtete wie die Sonne, er legte seine Rechte auf mich, nicht die linke, die rechte, die Hand des Sieges und der Segnung, und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, lebendig bin ich in alle Ewigkeit, wörtlich in die Zeitalter der Zeitalter, in die Äonen der Äonen hinein, ohne Ende, und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat den großen Schlüsselbund für alle Kammern und Zimmer und Türen im Totenreich, für jegliche Behältnisse im Totenreich. Da gibt es nun natürlich einen großen Unterschied. Ich habe auch darauf hingewiesen im letzten Kapitel meines Buches, Was ist der Mensch, wo es um Tod und Auferstehung geht. Da gibt es einen großen Unterschied, nämlich da sind die Toten in Christo und da sind die Toten im Hades, im Totenreich. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, gläubig oder nicht gläubig. Jemand, der ein Leben lang vom Herrn Jesus nichts wissen wollte, der wacht ja nicht auf drüben in der seligen Gemeinschaft des Sohnes Gottes, sondern es geht hier so weiter, wie man hier geendet hat, geistlicherweise. Auf welcher Stufe man stand, da geht es weiter. So hat es schon Böhmerle gesehen. Aber eines dürfen wir wissen, alle Toten sind in Jesu Hand. Wer, wo, wie lange eingesperrt ist, darüber bestimmt nicht der Tod, darüber bestimmt nicht eine dunkle Macht, sondern der Herr, der am Kreuz für alle starb und sie alle schon bereits versöhnt hat. Das schließt aber Gerichtswege und Erziehungswege und Dunkelheiten und Finsternisse keineswegs aus. Der Herr übt Herrschaft aus und in einer ganz anderen und innigeren Weise ist er natürlich mit denen verbunden, die genannt werden, die Toten in Christo. In Christo heißt in der Lebensgemeinschaft des Sohnes Gottes. Was sie dann tun, wie oft sie dann für uns beten, wie sie an uns denken, was sie zu lernen haben, wie sie gefördert werden, da wollen wir bitte nicht fantasieren. Das eigentliche Große kommt erst mit der Auferstehung der Toten in Christo, mit der neuen Leiblichkeit von 1. Korinther 15, 42 bis 44. Achtens, was hat der Herr Jesus mit dem himmlischen Heiligtum zu tun? Man meint, nach all diesen Aufgaben, er herrscht zu Rechten Gottes, er wandelt in den Gemeinden, er trägt das All, er nimmt die Reiche der Schöpfung an, Er hält Wache über Israel, er wirkt in den Nationen, er hat Beziehung zu den Toten. Da denkt man, ja, kann er dann nur noch mehr gleichzeitig leisten? Auch droben hat er zu tun. Der Hebräerbrief, der uns da Auskünfte gibt darüber, der sich mit diesen himmlischen Dingen beschäftigt, er ist ein Diener, und da steht nicht Diakon, sondern Liturg. Das klingt feierlicher nach Amtshandlungen. Ein Diener, Liturg des Heiligtums und des wesenhaften Zeltes. Hebräer 8, Vers 1, Vers 2. Die Hauptsumme dessen, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones. Sehen Sie, da klingt Punkt 1 wieder an. Gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät als Liturg des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes. Wahrhaftiges Zelt, das heißt nicht ein Zelt, das nicht lügt. Wahrhaftiges Zelt bedeutet das wesenhafte, wirkliche, eigentliche Zelt, das Urbild, wovon der Mose auf Erden ein Abbild machen sollte. Er hatte aber auch einen Blick aufs Urbild, und so wurde dem Mose gesagt, sieh zu, dass du alles machst nach dem Bild, das dir gezeigt worden ist. Er hatte einen Blick aufs Urbild werfen dürfen. Und dort übte Herr Jesus als Liturg einen Heiligtumsdienst aus. Und dann gibt es da noch weitere Stellen, Hebräer 9, Vers 11 und 12. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Vers 26, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, jetzt aber ist er einmal auf den Abschluss der Zeitalter hin offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Er ist eingegangen in den Himmel selbst, Hebräer 9, 24, durch alle Himmel, über alle Himmel. Also auch da gibt es für den Sohn Gottes zu tun. Das waren mal 8 Punkte. Jetzt haben wir ja schon eine Menge abgearbeitet von unseren 14 Punkten. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er wandelt inmitten der Gemeinden. Er trägt das All. Er nimmt die Reiche der Schöpfung ein. Er hat etwas mit Israel zu tun. Er hält Wache über Israel, war der 5. Punkt. Und der 6. Er hat auch etwas mit den Nationen zu tun. Er wirkt ja bei uns. 7. Er hat etwas mit den Toten zu tun. 8. Er ist Liturg im himmlischen Heiligtum. So, und jetzt wollen wir in den weiteren Stellen auch mal ein bisschen an uns denken. Jesus Christus lebt und wohnt in den Seinen. Punkt 9. Jesus Christus lebt und wohnt in den Seinen. Das geht ja schon aus den Abschiedsreden Jesu hervor. Johannes 14. 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen, zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er will in uns wohnen und durch den Geist sogar der Vater selber in uns Wohnung machen. Und dieses Wort ist schon sehr bedeutsam in Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Ob wir Jesus wirklich lieben, das hat nicht zuerst etwas zu tun mit schwärmerischen Gefühlen. Das hat nicht etwas zu tun, ob wir uns ein T-Shirt kaufen, I love Jesus, ich liebe Jesus. Das hat nicht mit solchen Äußerlichkeiten zu tun und auch nicht mit Gefühlen, sondern wenn wir ihn lieben, dann lieben wir sein Wort. Nur dann sind wir seine rechten Jünger, wenn wir sein Wort bewahren, wenn wir sein Wort ernst nehmen. Ich habe schon gelegentlich das Bild gebraucht, was wäre das für ein Bräutigam, der sagt, ich liebe meine Braut mit verzehrender Liebe, ich kann es gar nicht abwarten, sie wiederzusehen. Ihre letzten 2, 3 Briefe habe ich noch ungeöffnet in der Tasche, das interessiert mich nicht so, was sie mir schreibt. Das wäre eine eigenartige Liebe. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann lieben wir sein Wort. Dann nehmen wir das ganz ernst, was er uns zu sagen hat, was sein Wort uns schreibt. Daran erkennt man den wahren Christen, dass er am Wort bleibt und im Wort und immer tiefer ins Wort hineinkommen möchte. Weder nach der Volksbibel mit X, noch nach der feministischen Bibel, die demnächst an Luthers Reformationstag erscheinen soll. Nicht solchen Unsinn bitte, sondern eine möglichst wörtliche Übersetzung. Die Elberfelder Bibel ist ja ganz gut. Luther haben wir früher in jungen Jahren immer wieder kritisiert. Da ist Luther nicht genau und hier ist Luther nicht genau, obwohl er sprachlich ein hervorragender Übersetzer war natürlich. Aber heute müssen wir sagen, Luther ist besser wie vieles andere, was so angeboten wird. Gute Nachricht und Einheitsübersetzung und dies und jenes. Jerusalemer Bibel, das geht noch. Die katholische Jerusalemer ist gar nicht so schlecht. Schlachter und, was hätte ich gesagt, Schumacher Übersetzung des Neuen Testamentes, die auch auf dem Büchertisch liegt. Das hat mir ja Gott zur Aufgabe gestellt, 1997 bis 2002. Übersetzt doch mal das Neue Testament von Vers zu Vers, vom ersten bis zum letzten. Dann habe ich eine Probe gemacht. Die Probe macht man aber nicht, bitteschön, mit Matthäus 1. Erzeugte, erzeugte, erzeugte. Das ist keine Probe, sondern ich habe die Probe natürlich gemacht mit Lukas 1 und 2. Und dann kriegte ich Appetit. Und dann dachte ich, Anmerkungen musst du aber auch machen. Und zwischendurch dachte ich, ach Herr, werde ich das durchhalten? Ach, lass es doch, lass es doch. Aber der Herr gab immer neue Kraft und Interesse, es zu tun. Jesus Christus lebt und wohnt in den Seinen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und dann werden wir auch bei ihm wohnen. Da könnte man erstaunt sein über die Reihenfolge. Johannes 14, 23. Müssen wir erst ihn lieben und dann liebt er uns und wohnt bei uns? Heißt es nicht, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt? Macht nicht er immer den Anfang mit der Liebe? Doch ganz sicher. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab. Wie kommt es denn nun, dass hier erst von unserer Liebe die Rede ist, gleichsam wie eine Bedingung? Wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten und dann wird auch der Vater ihn lieben. Ist das nicht alles rumgedreht? Da müssen wir einen Unterschied machen zwischen Retterliebe und sich selbst mitteilender Liebe. Bei der Retterliebe macht immer der Herr den Anfang. Das ist ganz klar und eindeutig. Wir waren doch tot in Sünden und Übertretungen. Wir konnten doch gar nicht lieben. Bei der Retterliebe macht er immer den Anfang. Aber bei der sich selbst offenbarenden und mitteilenden Liebe, das hat zur Voraussetzung, dass auch wir inzwischen ihn ernst nehmen, ihn aufnehmen ins Herz, ihn lieben können. Und dann kann es weitergehen zur Vertiefung. 10. Punkt, er bewirkt das Wachstum des Leibes. Er bewirkt das Wachstum des Leibes. Dazu mal ein Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, 15 und 16. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen oder die Wahrheit festhalten in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Kein ganz leichter Satz, der Sinn ist, einerseits wachsen wir zu ihm hin, der das Haupt ist, andererseits wird der Leib wie bei einem Embryo aus dem Haupt heraus, gestaltet sich mehr und mehr der Leib. Darüber könnte man manches sagen, aber ich will weitergehen. 9. Jesus lebt und wohnt in den Seinen. 10. Er bewirkt das Wachstum des Leibes. 11. Er heiligt, reinigt, verschönt, nährt und pflegt seinen Leib. Da kommen wir an eine Epheserbriefstelle, die mir besonders gut gefällt, Epheser 5, 27. Ich lese mal ab 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Da ist nicht die Taufe gemeint, sondern da ist sein Wort gemeint. Sein Wort ist ein Wasserbad. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, vorführte, zur Verfügung stellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Auf den Augenblick dürfen wir uns heute schon freuen, wo die Gemeinde in einer Weise vor dem Christus steht, die keinen Flecken und keine Runzel mehr hat. Das wird er fertigbringen. Und dazu ist heute nötig, die Gemeinde muss einfach mal gewaschen und gereinigt werden. Ja, so wie sie heute ist, kann sie nicht bleiben. Und ich füge mal hinzu, aufgrund anderer Stellen, da ist doch noch etwas anderes nötig. Das steht nicht hier in Epheser 5, das steht aber in den Korintherbriefen. Das Offenbarwerden der Gemeinde vor dem Richterstuhl des Christus, das ist unbedingt erforderlich. Das betont auch Heinrich Langenberg in seinen Büchern. Meinen Sie, die Gemeinde, wie sie heute ist, in all ihrer Schwachheit, Zerstrittenheit, meinen Sie, mit dieser Gemeinde könnte sich der Herr vor der Schöpfung sehen lassen? Es gibt doch ein Offenbarwerden der Gemeinde vor der gesamten Schöpfung, Römer 8. Und meinen Sie, diese Gemeinde, wie sie heute ist, die könnte Welt und Engel richten? Da würde sich dein Nachbar schön bedanken, wenn du anfängst, ihn und seine Familie zu richten als ein Glied des Christus. Die Nachbarn würden sagen, kehrt mal schön vor eurer eigenen Tür, wir kennen doch eure Streitereien. Oh, und dann sind wir ganz schön still. Nein, so wie die Gemeinde heute ist, kann sie nicht Welt und Engel richten. Da kann der Christus sie auch noch nicht ohne Flecken und Runzel vor sich hinstellen. In manchen Kosmetikläden kann man ja Verjüngungsmittel kaufen. Ich habe das bis jetzt nicht gemacht, ich werde das auch nicht machen, aber manche Leute machen das. Fleckenentferner, nicht nur an den Textilien, auch vielleicht im Gesicht oder wie auch immer. Notfalls gibt es auch Schönheitsoperationen. Das hat der Christus alles nicht nötig. Er hat das Wasserbad im Wort und da hat er im Bilde gesprochen ein Verjüngungsmittel hineingeträufelt in dieses wunderbare Bad, in dieses Wasserbad im Wort, ein Verjüngungsmittel. Die Gemeinde, die wird wirklich immer jünger. Was wir im Fleische nicht schaffen, mit noch so viel Kosmetik schaffen wir das nicht. Irgendwann wirst du älter. Und wenn du 110 Jahre wirst, aber irgendwann wirst du älter. Aber der Christus schafft es, dass seine Gemeinde jünger wird und die Flecken, die gehen weg. Die Gemeinde wird immer jünger, bis sie geradezu in jugendlicher Schönheit vor dem Christus steht. Schönheitssinn des Christus, Epheser 5, 27. Ohne Flecken, Runzel, die mag er nicht. Und diese tadellose Gemeinde, die wird er vor sich hinstellen, nachdem sie vor dem Richterstuhl des Christus gestanden hat. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden. Wir müssen alle. Es gibt im Süddeutschen eine ganz fehlerhafte Übersetzung, die meint, das müsse man anders übersetzen. Nein, nein, nein. Auch Andreas Schäfer sagte mir, ich habe einen Griechischkenner, der es genau nach der Universität gelernt hat, den habe ich gefragt, kann man das auch anders übersetzen? Nein, das ist so richtig, wir müssen alle, 2. Korinther, wir, die Gläubigen, und zwar müssen wir. Da werden wir nicht gefragt, möchtest du zu Jesus kommen? Heute fragt der Herr, willst du dich nicht bitte versöhnen lassen? Komm doch, komm doch. Aber bei dem Richterstuhl des Christus, da heißt es nicht, möchtest du vielleicht so freundlich sein und dabei sein? Und dann sagen manche, nein, das gefällt mir nicht. Wir müssen, und zwar alle. Und da wollen wir doch keine Angst haben vor dem Richterstuhl des Christus. Da gibt es zwar auch Feuer, eine Feuerprobe, sagt Gerhard Herbst von Berlin. Darüber schrieb er ja vor Jahren einen Artikel in Gnade und Herrlichkeit. Feuerprobe. Da gibt es aber auch Lob und Preis und Lohn und Siegeskranz für treuen Dienst auf Erden. Und da wird alles offenbar. Eine liebe Schwester sagte mir, ach nein, ich habe doch meine Sünden bekannt, ich möchte nicht nochmal, dass das alles da ins Licht gestellt wird. Das ist typisch menschlich gedacht, aber nicht geistlich. Der Adolf Heller sagte, was du hier herausgibst und offenlegst vor dem Christus, das bleibt zugedeckt für alle Äonen, das ist erledigt. Was du aber heute verheimlichst, verbirgst und willst nicht, dass es vor Gott offenbar wird, das kommt zur Sprache. Das ist eine Familienangelegenheit der Gemeinde Gottes. Das ist kein Offenbarwerden vor der Welt. Keine Sorge, keine Fernsehkamera dabei. Das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus. Und auch keine Sorge davor, wir denken typisch menschlich, wir sind heute alle noch mehr oder weniger Maskenträger. Keiner darf alles über mich wissen. Das fällt dann völlig von uns ab. Der andere darf ruhig wissen, wie elend und jämmerlich du bist, und du wirst sehen, der hält dann auch nicht mehr viel von sich selber. Ich denke so an zwei Leute, bei denen müsste ich mich entschuldigen. Einer ist meine Oma, da habe ich irgendwas falsch gemacht vor Jahren, vor Jahrzehnten als Junge. Und dann wird das Gegenüber, bei dem du dich entschuldigst, oder fällt dir niemand ein, vor dem du dich entschuldigen solltest, bei dem Richterstuhl des Christus, der schon verstorben ist und du kannst es hier nicht mehr gut machen. Und wenn wir uns dann entschuldigen, Bruder, Schwester, Entschuldigung, da habe ich mich ganz falsch benommen. Und dann wird das Gegenüber nicht sagen, vor der Preisrichterbühne des Christus, das wird aber auch Zeit, dass du dich bei mir entschuldigst. Meinen Sie, dass der so reagiert? Nein, der wird sagen, ich lebe doch nur von der Gnade, genauso wie du. Wir sind alle total von der Gnade abhängig. Keiner wird sich dann mehr über den anderen überheben. Also keine Sorge, das ist doch was Wunderbares. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde frei ist von allen Flecken und Fehlern. Und dann kann der Herr diese schöne Gemeinde vor sich hinstellen. Und dann kann er sich mit ihr vor der Schöpfung offenbaren. Abschließend noch drei Zeugnisse aus dem Hebräerbrief, Punkt 12 und 13 und 14. Noch drei Zeugnisse aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, Hebräer 4, 14 bis 16, dass er vom Thron der Gnade austeilt, Barmherzigkeit und Gnade. Hebräer 4, 14. Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ein wunderbares Angebot unseres Herrn, Gnade finden. Ja, es gibt verschiedenerlei Gnade. Es gibt Gnade zur Sündenvergebung, das ist hier nicht gemeint, sondern Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Die nehmen wir nicht immer. Und dann liegen wir auf der Nase und dann bitten wir, Herr, richte uns wieder auf. Und das tut er dann auch. Aber man muss ja gar nicht erst hinfallen. Der Petrus sah den starken Wind und sank und dann hat ihn der Herr wieder herausgezogen. Es gibt aber auch Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Dann muss es nicht erst wieder zum Versagen kommen in unserem Leben. Dann können wir den rechten Weg der Weisheit finden. Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, das brauchen wir jeden Tag aufs Neue. 13. Er tritt für die Seinen ein. Hebräer 7, Vers 25. Das ist ein wunderbares Wort. Da sind verschiedene Dinge in einem Vers konzentriert beieinander. Hebräer 7, 25. Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Vier wunderbare Aussagen in einem Vers konzentriert. Daher kann er auch völlig erretten, ist das erste. Völlig erretten. Was heißt denn das? Unsere Brüder haben immer gesprochen von einer dreifachen Rettung. Erstens die Herausrettung aus Ägypten. Sie dachten dabei an das Volk Israel und seinen Weg. Die Herausrettung aus Ägypten, die Hindurchrettung durch die Wüste dieser Welt und die Hineinrettung ins verheißene Land. Das gilt geistlicherweise auch für uns. Die Herausrettung aus dem alten Finsterniswesen, die Hindurchrettung durch die Tage unseres Lebens hier und die Hineinrettung ins verheißene Land. Er vermag völlig zu erretten. Zweite Aussage, die durch ihn Gott nahen, die durch ihn Gott nahen. Das erinnert uns an das Wort, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kein einziger Jude, kein einziger aus den Nationen, kein Mensch, niemand kommt zum Vater, der eine Umleitung, einen Umweg machen wollte. Mit Jesus will ich nichts zu tun haben, ich baue mir selber meine Gottesbeziehung auf. Nein, so geht das nicht. Die durch ihn Gott nahen. Dritte Aussage, er lebt immer da. Er hat den Tod für immer hinter sich. Er wird nie mehr noch einmal sterben. Wunderbar. Der Punkt kommt dann irgendwann auch für uns, wo wir das Sterben, den Tod, Toten, ja Totenreich, da wollen wir sowieso nicht hin, wir wollen ja nach dem Sterben beim Jesus, beim Herrn Jesus sein und sind es auch. Wo wir also sterben, Todesangst, Todesfurcht, all diese Dinge für immer hinter uns haben und leben immer da im Leib der Aphtarsia, der Unverweslichkeit. Vierte Aussage, um sich für sie zu verwenden. Er tritt für uns ein, wie es ja auch Paulus in Römer 8 in so wunderbarer Weise gesagt hat. Römer 8, 34 könnte man daneben stellen. Wer ist, der ein Verdammungsurteil fälle? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Bei alledem, was er sonst noch zu tun hat, hat der Herr Jesus auch noch Zeit, über dich und mich nachzudenken. Das ist das Wunderbare bei unserem Gott, bei dem Vater und bei dem Sohn. Sie sind unendlich im Vollsinn des Wortes. Niemals wird es heißen, dass der himmlische Vater sagt, wenn wir mit unseren Bitten zu ihm kommen, kleine Dinge oder große Dinge, alles dürfen wir ihm sagen. Niemals wird der himmlische Vater sagen, also jetzt lass mich doch bitte mal mit deinem Kleinkram in Ruhe, ich muss mich gerade mal kümmern um Israel und muss mich gerade mal um den und die kümmern, die sind schlimmer dran als du, die haben es nötiger, jetzt kann ich nicht auch noch an dich denken. Das kann unser Gott alles gleichzeitig. Sein Fassungsvermögen ist im Gegensatz zu dem unseren unbegrenzt. Uns kann das passieren, mir kann das passieren. Jetzt lass mich doch bitte mal in Ruhe, ich denke gerade über das nach und wenn ich damit fertig bin, dann komme ich auf dein Anliegen. Aber nicht so bei unserem Gott. Er tritt für die Seinen ein, der Herr Jesus. Er verwendet sich beim Vater und, darauf weist auch Wolfgang Jugel immer gerne hin, wenn der Herr Jesus eintritt für uns bei dem Vater, dann heißt das nicht, dass er einen wütenden, zürnenden Vater beschwichtigen müsste. Oh Vater, bitte nicht so streng. So ist das nicht gemeint mit seinem Eintreten beim Vater, sondern es sagt uns 1. Johannes 2, Vers 1, dass er unser Paraklet ist beim Vater, dass juristisch alles in Ordnung geht, auch gegenüber allen Feindmächten und Anklägern, die vielleicht versuchen aufzutreten. Letzter Punkt. Der steht auch im Hebräerbrief, der Herr Jesus wartet. Der Herr Jesus ist zugleich ein Wartender. Hebräer 10, 12 und 13 heißt es. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Sehen Sie, da haben wir es schon wieder. Zur Rechten Gottes sitzen, Punkt 1, kommt immer wieder durch im Neuen Testament. Sich gesetzt hat zur Rechten Gottes fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Er wartet. Wir warten ja auch. Wir warten auf ihn. Wir warten deiner Gottessohn. Die Gemeinde ist eine dienende und wartende Gemeinde nach 1. Thessalonicher 1. Er wartet. Das ist nicht ein Dösen, sondern das ist ein aktives, angespanntes Warten. Lassen Sie mich es einmal so ausdrücken. Der gegenwärtige Zustand ist auch für den Herrn Jesus kein befriedigender Zustand. So wie die Welt heute ist, so wie die Gemeinde heute ist, so wie es unter den Nationen heute ist, so wie es in Israel ist, das ist alles völlig unbefriedigend. Und der Sohn Gottes weiß, so darf es nicht bleiben. Ich warte auf die Überwindung aller meiner Feinde. Das Wunderbare ist ja, wenn Gott seine Feinde überwindet, dann überwindet er sie nicht nur äußerlich. Da ist nicht nur ein äußerliches Zertrümmern, Zertrampeln gemeint oder Vernichten, sondern da ist das viel Wunderbarere gemeint, dass er auch innerlich alle seine Feinde überwindet, sodass sie gar keine Feinde mehr sein wollen. Das ist doch der höchste Triumph. Äußerlich kaputt schlagen kann jeder Tyrann, aber innerlich die Feinde und ihre Herzen zurückerobern, das kann nur unser Herr und Heiland. Das ist das wunderbar Große. Also nicht wir sind überzeugt, der gegenwärtige Zustand ist nicht gut. Oh nein, so darf es doch nicht bleiben in der Völkerwelt. Diese Angst vor der Atombombe und dann vor Iran oder was kommt da, Irak, auch ein Durcheinander, ist das etwa befriedigend? Kann man sich damit abfinden? Und der Zustand der Gemeinden hin und her, kann man sich damit abfinden? Lieber Vater, habe Dank, dass es auch eine Volksbibel für die Jugend gibt und endlich eine gerechte Frauenübersetzung. Vielen Dank, oh Gott. Nein, 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 das Gegenteil ist der Fall. Völlig unbefriedigend. Der Zustand in der Gemeinde darf nicht so bleiben. Das Schlimme bei den eben angeprangerten schlimmen Übersetzungen ist ja, nicht einmal, dass sie überhaupt erschienen sind, sondern dass evangelikale führende Leute sich zum Teil dahinter stellen und das gut finden. Die haben wohl alles Urteilsvermögen verloren. Das ist sehr, sehr traurig, sehr bedenklich. Aber ich freute mich zu lesen, dass doch im evangelikalen Raum man großenteils sich gegen die neue frauengerechte Übersetzung dagegen stellt und im neuen Herbstkatalog, den ich da vorne liegen habe, da kommen diese Übersetzungen auch nicht vor. Der gegenwärtige Zustand der Gemeinden hin und her, ja nun, vielleicht kommen Sie ja auch einer Gemeinde, wo es gerade gut läuft, da will ich mich mit Ihnen freuen. Aber insgesamt Theologie, Kirche, Gemeinden, kleine Kreise, das ist nicht immer, läuft da alles nur gut, das ist kein befriedigender Zustand, Nationenwelt, Israel, Totenreich, alles kann nicht so bleiben, wie es heute ist. Und der Herr Jesus wartet, und wir warten auch, dass endlich sich alles ändert. Alles wartet. Und wenn er dann selber kommt, der Herr selbst wird kommen, wird herabsteigen, dann kommt diese gewaltige Neuordnung. Alles wartet auf ihn, und er selber wartet auf grünes Licht vom Vater. Jetzt, mein Sohn, jetzt steige herab. Dann kommt die große Äonenwende, dann kommt sein Reich und dann geht es weiter durch Gerichte, Gerichte, dass alles dem Sohn untertan wird. Und wir warten auch. Fürwahr, der Herr Jesus ist kein Erlöser IR, sondern er hat zu tun und er tut alles. Und was wir zu tun haben, wollen wir dann auch tun, um ihn zu ehren. Amen.